Ja, ob es zu viel Wölfe gibt in Deutschland, das ist sicherlich immer eine Frage der Perspektive, je nachdem, wen man fragt. Der Wolf ist streng geschützt in Deutschland und auch in ganz Europa. Also unter Europarecht gilt der Wolf als prioritäre zu schützende Art.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Leonie Weltgen, Biologin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim WWF Deutschland. In diesem Podcast möchte ich mit meinen KollegInnen vom Wildtierteam über aktuelle Themen sprechen, die das Zusammenleben von uns Menschen mit Wildtieren wie Wolf, Wiesent, Luchs und Elch betreffen. Zu Gast sind die unterschiedlichsten ExpertInnen aus Forschung, Landwirtschaft und Naturschutz, die mit uns diskutieren, die Situation vor Ort schildern oder berichten, wie sie sich für die Koexistenz mit Wildtieren einsetzen.
Der WWF präsentiert WWF Insider. Auf ein Café mit Wildtieren in Deutschland.
Das Thema unseres heutigen Gesprächs ist das Leben mit dem Wolf in Deutschland. Dafür haben wir den Landwirt Sven Keller eingeladen. Das ist quasi der Mann aus der Praxis, der als Tierhalter genau weiß, wie es ist, zu arbeiten, zu leben, während ein Wolfsrudel in der Nähe ist. Und außerdem ist der Wolfsexperte Moritz Klose vom WWF Deutschland hier, der uns über die Verbreitung des Wolfes aufklären wird, was man tun kann, wenn man in einem Wald unterwegs ist, wo ein Wolf leben könnte und ja, warum wir den Wolf überhaupt in Deutschland brauchen. Ich würde sagen, wir starten mit der Verbreitung des Wolfes, aber als erstes, Moritz, kannst du dich noch einmal kurz vorstellen, wer du bist und woran du so arbeitest?
Ja, sehr gern. Danke, Leonie. Auch von mir guten Morgen in die Runde. Ich bin Moritz Klose, bin Programmleiter für Wildtiere in Deutschland und Europa beim WWF. Und das heißt, ich koordiniere die Wildtierarbeit. Wir arbeiten zu den Big Five, so haben wir sie genannt. Und zwar sind das der Wolf, der Luchs, Wiesent, Elch und Kegelrobbe. Also alles Arten, große Säugetiere, die einstmals heimisch waren in Deutschland, dann ausgerottet waren und jetzt zurückkommen bzw. zurückgebracht werden. Und da passt der Wolf, über den wir heute sprechen, natürlich genau auch rein.
Perfekt, danke schön. Dann würde ich jetzt meinen Bildschirm teilen und eine Verbreitungskarte zeigen. Und dann wäre es super, Moritz, wenn du einmal erklärst, was man denn hier überhaupt sieht und vielleicht auch schon mal, wie sich das weiterentwickeln wird, vermutlich.
Ja, also hier sieht man die Verbreitung des Wolfes oder der Wölfe in Deutschland. Man sieht, der Stand ist das sogenannte Monitoringjahr 2019-2020. Und zwar ist es so, dass alle Hinweise, die die Bundesländer auf Wölfe in einem sogenannten Wolfsjahr finden, die werden dann am Ende dieses Wolfsjahrs zusammengetragen und ausgewertet. Und so ein Wolfsjahr geht immer vom 1.5. bis zum 30.4. jedes Jahres. Und das heißt, Sichtungshinweise, aber auch genetische Nachweise, sprich zum Beispiel Losung oder Nachweise an Nutztierrissen, die werden alle gesammelt von den Bundesländern und dann zusammengetragen. Und das heißt, die wirklich akkuraten Daten, wenn man alle diese Hinweise ausgewertet hat, die hat man im Prinzip nur einmal im Jahr in dieser Form. Und das ist also der letzte Stand vom letzten Monitoringjahr 2019-2020. Und da war es so, dass es 128 Rudel in Deutschland gegeben hat, 38 Wolfspaare und 9 Einzeltiere. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen her, also. Und das heißt, jetzt wird es schon wieder mehr Reviere und mehr Wölfe geben. Und jetzt im September treffen sich die Bundesländer wieder und die werten dann alle Hinweise gemeinsam aus, sodass wir um den Jahreswechsel wieder eine aktuelle Verbreitungskarte haben. Und man hat gesehen, dass in den letzten Jahren die Zahl der Wölfe und die Reviere der Wölfe in etwa jedes Jahr um 30% angewachsen ist. Das heißt, ich würde vermuten, dass wir jetzt auch dann in der nächsten Auswertung wieder deutlich mehr Reviere haben. Und eine Gesamtzahl an Wölfen ist immer sehr schwierig anzugeben. Man zählt in Deutschland, dieses Monitoring ist darauf ausgerichtet, eben die Reviere, die Territorien der Wölfe zu zählen. Und das kann sich im Prinzip die Gesamtzahl jeder so ein bisschen selbst grob errechnen. Also ich habe ja gesagt, 128 Rudel und ein Rudel hat in etwa 8 Tiere. Das heißt, ganz vorsichtig kann man sagen, dass es wahrscheinlich zwischen 1.000 und 1.400 Wölfe zurzeit in Deutschland. Aber wie gesagt, das ist eine ganz grobe Schätzung.
Ja, danke dir. Man sieht jetzt ja, dass besonders im Norden von Deutschland viele Reviere oder auch Wölfe leben. Meinst du, dass sich das in Zukunft so entwickeln wird, dass quasi die überall in Deutschland vorkommen?
Ja, die Rückkehr der Wölfe hat ja in der Lausitz begonnen, in Sachsen und Brandenburg, also im Osten Deutschlands. Und vor 20 Jahren. Und wir sehen tatsächlich, in den letzten 20 Jahren ist dieser Verbreitungsschwerpunkt nach wie vor im Nordosten, aber es geht jetzt auch immer weiter Richtung Westen, also auch Niedersachsen. Und eine Studie, eine Modellierung vom Bundesamt für Naturschutz hat gezeigt, dass es prinzipiell aber viele geeignete Wolfslebensräume in Deutschland gibt. Das heißt, es ist zu erwarten, dass Wölfe sich weiter über Deutschland durch Deutschland verbreiten und sich in immer mehr Regionen niederlassen. Es gibt natürlich auch Gebiete, die sind nicht so geeignet. Also klar, um die Städte drumherum, die ganzen urbanisierten Gegenden, die sind eher weniger geeignet. Aber ich denke, wenn die gesellschaftliche Akzeptanz da ist, wird das mit der Verbreitung erstmal so weitergehen und da ist noch viel, viel Platz für Wölfe in Deutschland.
Okay. Ja, gut, dass du es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz ansprichst. Wie du jetzt schon gesagt hast, haben wir ja relativ viele Wölfe schon in Deutschland. Und es steht ja immer so ein bisschen die Frage im Raum, sind das nicht genug? Und zum Beispiel hat auch Julia Klöckner gefordert, dass Wölfe zum Abschuss freigegeben werden sollen. Nämlich ein Beispielartikel dazu. Was hat es damit auf sich? Also warum darf der Wolf im Moment nicht geschossen werden? Und warum wäre das ein Problem, wenn die Wölfe jetzt tatsächlich geschossen werden dürften?
Ja, ob es zu viel Wölfe gibt in Deutschland, das ist sicherlich immer eine Frage der Perspektive, je nachdem, wen man fragt. Der Wolf ist streng geschützt in Deutschland und auch in ganz Europa. Also unter Europarecht gilt der Wolf als prioritäre zu schützende Art, weil er eben zur heimischen Fauna und Flora dazugehört und deshalb auch Deutschland eine Verantwortung hat für den Wolf und ihm zu ermöglichen, dass er hier zurückkehrt nach Deutschland. Ich denke, dass ja diese Forderungen nach Abschuss, das ist nicht wirklich zu Ende gedacht. Also nochmal, der Wolf ist streng geschützt, er darf zurzeit nicht regulär bejagt werden. Es dürfen aber Wölfe in Ausnahmefällen geschossen werden oder entnommen werden, wie man so schön sagt, wenn sie wiederholt geschützte Nutztiere angreifen, töten oder wenn sie potenziell eine Gefahr für den Menschen sind. Und jetzt eine generelle Bejagung des Wolfes in Deutschland, da wäre niemandem mit geholfen, meiner Meinung nach. Denn das Hauptkonfliktfeld sind ja Nutztierrisse. Und da ist es eigentlich, also es können wenige Wölfe können genauso Nutztiere reißen wie viele Wölfe. Da kommt es tatsächlich darauf an, das werden wir nachher auch noch hören, dass Herdenschutz eingesetzt wird, flächendeckender Herdenschutz. Und das heißt, wenn man jetzt wirklich sagen will, man möchte mit Abschüssen die Konflikte reduzieren, dann würde das eigentlich bedeuten, dass man wirklich komplett den Wolf wieder ausrotten muss. Nur dann würde man wirklich Konflikte verhindern. Aber das kann ja auch nicht das Ziel sein. Und wie gesagt, da hat Deutschland auch die Pflicht und Verantwortung, den Wolf hier einen Platz zu bieten.
Ja, und also neben unserer Verantwortung, quasi einem Tier, das hier heimisch war und auch wieder ist, einen Lebensraum zu geben, gibt es noch einen anderen Grund, warum es wichtig ist oder wäre, dass der Wolf hier bleibt? Vielleicht einen biologischen Grund?
Ja, ich denke, der Wolf gehört dazu, gehört in unsere Ökosysteme. Viele Jahre, also über 150 Jahre, gab es keine Wölfe in Deutschland und anderen großen Beutegreifern, also Raubtieren, die hatten ein ganz ähnliches Schicksal, sprich der Luchs, auch der Bär. Und man kann jetzt nicht immer ganz genau sagen, was hat der Wolf wirklich für eine Rolle oder was passiert, wenn der Wolf da ist oder nicht da ist. Aber auf jeden Fall macht er das Ökosystem ein Stück vollständiger. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, na klar, Wölfe tragen auch dazu bei, den Wildbestand gesund zu halten, weil sie kranke, schwache Tiere leichter erbeuten können. Genau. Und letztendlich, ja, ich finde, es ist auch eine Verantwortung für uns. Wir zeigen häufig mit dem Finger nach Afrika und sagen, ja, dort muss was gemacht werden für den Artenschutz. Es kann doch nicht sein, dass Löwen und Elefanten aussterben. Und hier haben wir jetzt die Chance, einer einstmals in Deutschland ausgestorbenen Art wieder zurückzuhelfen. Und ich denke, das sollten wir unbedingt machen.
Ja, das sind auf jeden Fall gute Argumente, die du hast. Also ich merke das zum Beispiel auch in meinem privaten Umfeld. Also der Wolf ist mehr oder weniger wieder da und die Bevölkerung und die Menschen wissen das auch. Aber natürlich ist es auch so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, wenn man jetzt rausgeht und sich vorstellen könnte, dass ein Wolf tatsächlich da ist. Und dazu würde ich gerne ein Video zeigen, bei dem eine Frau dieses Jahr bei einem Spaziergang mit einem Hund einen Wolf getroffen hat. Wir gucken uns jetzt einmal nur kurz an und das wäre super, wenn du das einmal einschätzen kannst, ob das quasi eine normale Situation war, ob das häufiger passieren kann und letztendlich auch vielleicht, wie man hätte reagieren können. Also in dem Fall hatte die Frau auf jeden Fall Angst.
Genau, ich kann ja nebenbei schon ein bisschen was erzählen.
Ja, gerne.
Aus, ne? Also dieses Video, ich glaube, das war jetzt im Frühjahr, dass das auch verbreitet wurde. Das kennen sicherlich hier einige auch schon. Und da muss man sagen, ja, das ist schon wirklich eine besondere Begegnung, weil der Wolf wirklich nah ist und er auch eine recht lange Zeit wirklich in der Nähe von dieser Frau, die auch ein Hund oder zwei Hunde dabei hatte, verweilt. Die Frau hat Angst, das verstehe ich absolut. Sie macht sehr deutlich auf sich aufmerksam, sie schreit und der Wolf geht zuerst nicht weg. Und nach einer gewissen Zeit geht der Wolf dann aber doch weg. Und ja, also großen Respekt vor dieser Frau, also in so einer Situation kann ich das absolut verstehen, wenn man sich da total mulmig fühlt und unsicher und einfach Angst hat, ja. Man darf nicht vergessen, der Wolf ist ein Raubtier, der Wolf tötet, der Wolf kann töten, der Wolf kann auch Menschen töten, aber ich finde, man muss, also es gibt trotzdem keinen Grund zur Panikmache. Solche Begegnungen sind zum Glück sehr, sehr selten. In Deutschland, seitdem es seit 20 Jahren wieder Wölfe gibt, hat es keine Situation gegeben, wo Wölfe wirklich Menschen angegriffen hätten, geschweige denn getötet hätten. Dennoch, nochmal, können Wölfe auch Menschen töten? Wir haben uns vor kurzem eine Studie auch in Auftrag gegeben, zusammen mit dem NABU und dem IFAB, um mal zu gucken, wie sieht das denn global gesehen aus? Und da gibt es natürlich immer wieder auch Angriffe von Wölfen auf Menschen, aber die sind sehr, sehr selten. Und es gibt bestimmte Ursachen. Also gehäuft kommt das davor, wo es die Tollwut noch. Tollwütige Tiere, tollwütige Wölfe verhalten sich anders. In Deutschland und ganz Westeuropa gibt es die Tollwut allerdings nicht mehr. Und ein anderer Grund kann sein, dass wenn Wölfe angefüttert werden, oder irgendwie lernen, mit menschlicher Nähe etwas Positives zu assoziieren, dass sie dann die Nähe des Menschen suchen. Und das muss man auf jeden Fall vermeiden. Deswegen ist auch ganz klar, es gibt einfach bestimmte Regeln, wie man sich mit Wölfen und allen Wildtieren verhalten sollte. Das heißt, die Tiere nicht anfüttern, die Tiere nicht provozieren, sich nicht auf die Tiere zu bewegen, auch nicht versuchen, irgendwie ein Selfie mit den Tieren zu machen, also einfach respektvoll mit den Wölfen umgehen. Und ich glaube, ja, das sind auch so die Empfehlungen, die wir geben, die man gibt, wenn Menschen im Wolfsgebiet unterwegs sind. Also sich respektvoll verhalten, wenn man Tiere sieht in der Entfernung und man hat ein mulmiges Gefühl, auf sich aufmerksam machen, laut sein, laut sprechen, laut singen. Und ganz wichtig ist natürlich, wer einen Hund dabei hat, den Hund an der Leine zu führen. Denn Wölfe können natürlich in ihrem Revier Hunde als potenzielle Eindringlinge wahrnehmen. Das heißt, für den Hund kann dann schon eine Gefahr ausgehen. Deswegen den Hund an der Leine halten und sich respektvoll verhalten. Das wären so meine Hinweise.
Vielen Dank. Ja, da hast du jetzt ja schon quasi erklärt, was wir hier auf der Grafik sehen. Denn wir haben im Rahmen des EuroLodge Carnivores Projekt auch schon mal eine Grafik erstellt, was man machen soll, wenn man einen Wolf im Wald vermutet. Okay, ich habe jetzt gesehen, da ist eine Frage im Chat. Wir sind jetzt schon thematisch etwas weiter, da werden wir einfach später nochmal drauf zurückkommen. Jetzt haben wir ja quasi gelernt, dass der Wolf in Deutschland ist und sich auch weiter verbreitet und es bestimmte Regeln gibt, an die man sich halten sollte im Umgang. Was natürlich, was du auch schon angesprochen hast, ein wichtiges Thema ist, ist die Landwirtschaft, die ja auch tatsächlich dann finanziell von der Situation betroffen ist. Deshalb würde ich mir gerne die aktuellen Risszahlen mit dir angucken und dass du uns ja auch einmal erklärst, was man auf dieser Grafik sieht. Auf den ersten Blick, für mich wirkt es ja einfach so, dass quasi die Risszahlen extrem ansteigen. Wie würdest du diese Grafik interpretieren? Oder vielleicht kannst du auch kurz nochmal erklären, was sind überhaupt Rissschäden an sich?
Also man sieht auf der Grafik, die sogenannten wolfsverursachten Nutztierschäden in Deutschland. Und da gibt es zwei Balken. Der schwarze Balken zeigt, wie viele Übergriffe hat es gegeben. Und der graue Balken zeigt, wie viele Tiere wurden getötet. Man muss ganz klar sagen, der Wolf ist ein sogenannter Opportunist bei der Nahrungsbeschaffung. Das heißt, er sucht sich die leicht verfügbare, leichte Beute. Und wenn ungeschützte Weidetiere vorhanden sind, dann ist das ein gern genommener Snack vom Wolf, sage ich mal. Wenn da kein guter Zaun vor den Schafen steht, dann kann der Wolf hier leichte Beute machen. Und die Weidetiere, die am meisten eben betroffen sind von diesen Übergriffen, sind Schafe und Ziegen, aber auch sogenanntes Gatterwild, also das ist Rotwild oder Dammwild meistens, das in Gattern gehalten wird. Und es kommt auch zunehmend vor, dass vor allen Dingen junge Rinder von Wölfen getötet werden und ganz selten auch mal Pferde, also kleine Pferde auch. Ja, und hier sieht man, dass sich also die Anzahl der getöteten Tiere vor allen Dingen in den letzten Jahren, dass die angestiegen ist. Das ist in gewisser Weise zu erwarten, weil auch die Zahl der Wölfe natürlich ansteigt. Was diese Grafik aber nicht zeigt, ist, wie viele von diesen getöteten Tieren tatsächlich geschützt waren. Und das ist, finde ich, auch die wichtige Botschaft. Natürlich gibt es Konflikte, aber es gibt auch Möglichkeiten, diese Konflikte zu verhindern, größtmöglich. Und dazu werden wir ja gleich aus der Praxis auch noch ein bisschen was vom Sven hören, wie das genau geht. Nur mal als Beispiel. Im ersten Halbjahr, jetzt 2021, hat es in Brandenburg 220 Rissvorfälle gegeben. Und bei diesen 220 Rissen wurden über 600 Nutztiere getötet. Das waren in den meisten Fällen Schafe. Und allerdings war nur in 75% der Fälle gab es überhaupt keine Herdenschutzmaßnahmen. Also, das heißt, von diesen 220 Fällen war in 166 Fällen war es so, dass überhaupt keine Herdenschutzmaßnahmen eingesetzt wurden. Und in weiteren 40 Fällen gab es nur relativ geringen Schutz. Und schließlich gab es nur 6 Fälle oder 2,7% der Fälle, wo Wölfe trotz richtig guten Herdenschutz den Zaun überwunden haben und die Tiere getötet haben. Also das heißt, was uns die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, es ist noch sehr viel zu tun tatsächlich beim Herdenschutz. Weil Herdenschutz kann nur dann wirklich wirksam sein, wenn er flächendeckend umgesetzt wird.
Das heißt, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, ist es so, dass die meisten Risse dann tatsächlich passieren, wenn die Tiere nicht richtig geschützt sind, also wenn es keinen entsprechenden Zaun gibt oder Herdenschutzhunde, die Tiere beschützen.
Richtig, genau. Und das zeigt sich eben, dass selbst in den Gebieten, wo es schon länger Wölfe gibt, damit unter auch die Zahl der Risse im letzten Jahr wieder angestiegen ist, weil es auch viele durchwandernde Wölfe gibt. Also Wölfe wandern durch und das kann sein, dass sich dann der Landwirt, die Landwirtin noch nicht richtig betroffen fühlt und denkt, ach naja, der Wolf wandert ja hier nur durch, der wird mir schon nichts anhaben. Und dass deshalb dieses Umdenken, dass es einfach notwendig ist, dass man jetzt Herdenschutz einsetzt, das ist noch nicht überall angekommen. Obwohl Herdenschutzmaßnahmen mittlerweile in allen Bundesländern wirklich finanziert werden. Das heißt, Landwirte, auch Hobbyhalter, bekommen für die Zäune, für die Hunde und zum Teil auch schon für den Unterhalt, also für die laufenden Kosten, bis zu 100% Finanzierung vom Staat.
Okay, also das aber nur, damit ich das einmal richtig verstehe, wenn man seine Tiere schützt, bezahlt dann auch quasi der Staat für Risse oder nur, wenn man die Maßnahmen richtig umgesetzt hat?
Also es ist so, dass in Gebieten, wo es schon länger Wölfe gibt, da muss man dann auch als Landwirt oder Tierhalter Herdenschutzmaßnahmen eingesetzt haben, wenn man einen Riss hat und dann noch Kompensation bekommen möchte. Genau, also da wird dann davon ausgegangen, dass entsprechende Herdenschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Und wenn dann trotz dieser Herdenschutzmaßnahmen, also wir haben ja gesehen, in Brandenburg waren das in etwa 3% der Fälle, Tiere gerissen werden, dann bekommt man davon für auch den Schaden ersetzt.
Okay, danke dir. Das ist jetzt ja auch eine gute Überleitung zu unserem Landwirt Sven Keller, der natürlich da auch noch eine Menge mehr drüber weiß, wie das dann wirklich abläuft. Guten Morgen, Sven.
Ja, guten Morgen.
Magst du dich auch einmal vorstellen?
Ja, guten Morgen in die Runde. Mein Name ist Sven Keller. Ich betreibe eine Schäferei in Sachsen-Anhalt. Ich habe Schafe und Rinder, eine kleine Gruppe Rinder. Und hobbymäßig betreibe ich eine Hundeschule. Also ich bilde seit ungefähr 40 Jahren Hunde aus, alle möglichen Hunde, Jagdhunde, Schutzhunde. Und hatte vor 5 Jahren einen Wolfsriss bei meinen Rindern, also nicht bei den Schafen, bei den Rindern. Muss allerdings, was Moritz hier so erklärt hat und erzählt hat, muss sagen, ich habe mich bis zu dem Datum, als es passiert ist, überhaupt nicht mit Herdenschutz beschäftigt und auch nicht mit dem Wolf. Also ich dachte, das ist ein Brandenburger Problem und habe demzufolge auch nur meine Tiere nach AID geschützt, also nach guter gängiger Praxis. 2 Drähte bei den Rindern, bei den Schafen Netze. Aber die Schafe waren verschont, also es hat bei mir Rinder betroffen, also eine Kuh und 2 Kälber damals.
Das heißt, du wusstest gar nicht, dass das überhaupt passieren könnte, bevor quasi ein Wolfsangriff auf deine Tiere stattgefunden hat?
Ich wusste, dass es Wölfe gibt in Deutschland. Ich kannte die Probleme in Brandenburg und so. Und das ist jetzt eigentlich für mich nach den Jahren das Thema, wo ich die Schäfer, ich sag mal, nicht verstehe, sondern wo ich ihre Denkweise jetzt besser einschätzen kann. Ich dachte damals für mich, der Wolf ist noch weit weg. Das ist nicht mein Thema. Was soll der Wolf hier bei uns? Der ist in Brandenburg oder in der Lausitz. Und was geht es mich an? Und das denke ich, das ist auch bei vielen Schäfern. Jetzt zum Beispiel, wenn man sagt Bayern oder Niedersachsen oder Rheinland-Pfalz, die kümmern sich nicht. Ich denke, dass sie sich nicht kümmern, dass sie sich so nicht auseinandersetzen. Sie setzen sich schon mit dem Wolf auseinander, denken, sie können ihn fernhalten von ihren Herden durch Gespräche oder Politik. Genauso ging es mir damals, bis ich dann von meinen toten Tieren nach oder stand.
Stand, ja. Ja, ich denke, das ist auch ein großes Problem, dass man quasi die Gefahr gar nicht wirklich wahrnimmt, bevor es dann tatsächlich passiert. Du hast jetzt ja quasi Herdenschutzmaßnahmen umgesetzt. Fühlst du dich jetzt sicher, dass du sagst, du hast einen Zaun, du hast Hunde, das wird nicht nochmal passieren?
Also, als es damals passiert ist, als ich dann früh die toten Tiere gesehen habe, hatte ich keine Lösung, was da passieren soll, wie ich mich verhalten soll, was ich da anstreben sollte. Ich habe die Tiere nach Hause gebracht, ich habe sie auf mein Grundstück gebracht, in den Stall gebracht und habe mich dann quasi mit dem Thema Herdenschutz auseinandergesetzt. Und also ich denke, dass meine Tiere sicher sind. Also ich fühle mich wohl mit der Geschichte. Also ich habe keine Angst um meine Tiere.
Okay, das wäre schon mal auf jeden Fall eine starke Aussage. In den Medien, da wollte ich auch nochmal einen Artikel zeigen, wird häufig darüber berichtet, dass der Wolf sehr brutal zuschlägt. Also hier ist zum Beispiel ein Beispielartikel, wo gesagt wird, nach Blutbad, also dass quasi viele Tiere auch zu Tode gekommen sind. Ich weiß nicht mehr genau, bei dir waren es ein paar Kälbchen oder Kälber, aber kannst du das verstehen, dass man quasi sagt, dass es extrem blutrünstig ist, was der Wolf macht? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Tja, was ist ein Blutbad? Also wenn der Waschbär Hühner holt oder Enten holt, das ist ein Blutbad. Wenn der Hund, der Jagdhund, eine Katze erwischt, ist das ein Blutbad? Wie will man das definieren? Also ich halte das, also ich habe mit dem Wort Blutbad eine andere, also quasi eine andere Vorstellung, wie, was ein Blutbad ist. Also ich würde das jetzt nicht als Blutbad bezeichnen. Es ist traurig, wenn die Katze tot ist, da spreche ich auch nicht vom Blutbad, der ist tot. Also ein Blutbad ist, wenn wirklich abgeschlachtet wird, wenn wirklich eine erhöhte, für mich jetzt, eine erhöhte Geschichte da, aber ja, also bei meinen Rindern spreche ich nicht von Blutbad. Die sind zu Tode gekommen durch den Wolf, aber Blutbad würde ich das nicht nennen. Okay, es ist traurig. Aber es sterben nur so Tiere durch irgendwelche Geschichten. Also wenn man in der Landwirtschaft tätig ist, es sterben bei der Geburt, sterben Tiere, durch Krankheiten sterben Tiere, ja, das Blutbad hin und her, also das würde ich jetzt nicht so zuspitzen, okay. Die Geschichte.
Aber bei dir war das ja sozusagen auch der Fall, dass mehrere Tiere getötet wurden, richtig?
Es waren mehrere getötet, also wie gesagt, drei und 10 waren verletzt.
Okay. Das ist natürlich schon eine hohe Anzahl an Tieren, die von dem Wolf getötet werden. Und Moritz, ich würde noch mal gerne deine Einschätzung oder vielleicht eine Erklärung hören, warum der Wolf das macht. Also vermutlich macht er es ja nicht, weil er boshaft ist. Gibt es da eine wissenschaftliche Erklärung für, warum dann doch so viele Tiere teilweise getötet werden?
Ja, man hört das immer wieder. Also das ist der sogenannte Beuteschlagreflex eben bei Raubtieren. Man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt ein Wolf eine Reihe von Schafen vorfindet, die vielleicht durch einen schlechten Zaun zwar geschützt sind, der Wolf kommt da rein in diese Koppel, aber die Schafe kommen nicht raus, dann ist das ja wie ein Buffet für den Wolf und er versucht erstmal so viele Tiere wie möglich zu töten, weil er ja wie so eine Art Vorratshaltung, also Studien aus Kanada, da hat man zum Beispiel gesehen, dass Wölfe tatsächlich auch große wildlebende Beutetiere, dass sie die töten und dann zum Teil verscharren und da immer wieder hinkommen. Ja, und das heißt, das ist also so eine Situation für den Wolf, der würde erstmal Beute machen und so viele Tiere wie möglich töten und die im Laufe von vielen Tagen oder Wochen dann vermutlich auch fressen. Gleiches hat man ja zum Beispiel beim Fuchs, wenn der in den Hühnerstall eindringt oder beim Marder. Das ist also so die biologische Erklärung dahinter.
Okay. Ja, vielen Dank dafür. Ben, ich habe auch tatsächlich noch einen anderen Artikel, den ich gerne mit dir besprechen würde. Und zwar ist es ja nicht ganz ohne, jetzt wo der Wolf wieder zurück ist, als Tierhalter sich vorzubereiten. Also du bist ja sozusagen pro Herdenschutz, hast es auch schon umgesetzt. Aber natürlich ist es auch nicht so einfach, sozusagen seine Tiere zu schützen. Und tatsächlich gibt es immer häufiger auch Berichte, in diesem Fall ist es jetzt ein Privathalter, aber von Menschen, die dann keine Tierhaltung mehr betreiben wollen. Kannst du das nachvollziehen, dass man als Tierhalter sagt, das mache ich nicht mehr mit?
Das kann ich nachvollziehen. Man muss davor warnen, wenn man sagt, Schäfer macht doch Herdenschutz. Das ist leider nicht so, dass ich ein kleines Netzchen dort aufstelle in ein paar Minuten, Friede, Freude, Eierkuchen, ich baue da ein Zäunchen drumherum, sondern das ist schon extreme, harte Arbeit und erfordert auch eine Menge, ich sag mal, Gehirn, wo man wirklich überlegen muss, wie macht man das? Also wenn das so in den Zeitungen oder in den Medien so erklärt wird, dann meinen die machen keinen Herdenschutz oder den Mensch, wenn sie mal bloß Herdenschutz machen würden oder wenn sie sich mal einen Herdenschutzhund kaufen würden. So einfach ist es leider nicht. Also das ist schon eine Wahnsinnsarbeit, die man da leistet und man muss auch tagtäglich leisten. Ich sage immer, ja, den Satz, ich kann 10 Kilometer schön einen Zaun bauen, wenn an einer Stelle ein Loch ist, fällt mir das, oder kann mir das auf die Füße fallen. Also das ist schon eine extreme Geschichte. Und da muss man natürlich sehen, Aufwand und Nutzen. Also ich sichere meine Tiere, ich will, dass meinen Tieren gut geht, ich schütze sie. Wenn ich jetzt sehe, hier Hobbyhalter, eine kleine Herde, in welchem Zusammenhang steht der Aufwand des Herdenschutzes mit der Herde, sag ich mal, mit 4-5 Herden? Dann muss man überlegen, ja, mein Gott, kann ja die Schafe in Stall holen oder wie macht er das? Also jetzt zu sagen, Mensch, mach doch Herdenschutz, so einfach ist es leider nicht. Und ich denke auch, dass sich mit der Geschichte der Ansiedlung des Wolfes in Deutschland einiges verändern wird. Es wird nicht, die Weidetierhaltung wird nicht so bleiben, wie sie jetzt momentan ist, dass man sagt, Wir machen da ein Draht drumherum und dann stehen da die Kühe und das wird so einfach nicht werden. Und meine Meinung ist, wenn die Gesellschaft den Wolf will, wenn der sich wieder ansiedeln will, dann muss man den Weidetierhaltern helfen. Und das reicht einfach auch nicht, das habe ich eben jetzt in den letzten Jahren mitgekriegt, das zu bezahlen, sondern die Weidetierhalter brauchen noch Anleitung, das zu machen. Wie wird es gemacht? Ich bin ja unterwegs in ganz Deutschland. Manche Weidetierhalter auch, ich will jetzt nicht sagen, viele Hobbyhalter, die haben eine andere Interpretation, was ist Herdenschutz, wie geht Herdenschutz. Also es muss angeleitet werden, es muss, ich will nicht sagen kontrolliert werden, sondern es muss darüber gesprochen werden, es muss Erfahrungsaustausch geben. Wir haben in Sachsen-Anhalt vor ein paar Jahren eine Interessengemeinschaft Herdenschutz gegründet, weil dort läuft das so ab, dass sich quasi Praktiker, also Weidetierhalter untereinander abstimmen, dass nach Lösungen gesucht wird. Es ist nicht so, dass man sagt, wir haben hier ein Merkblatt, wir haben hier eine Richtlinie, das nützt dem Weidetierhalter überhaupt nicht. Jede Schäferei ist anders, jede Topografie, wo die Schäferei oder die Weidehaltung stattfindet, ist anders. Man kann das nicht pauschalisieren und man kann das, weiß Gott nicht, in eine Richtlinie oder in ein Merkblatt pressen. Man muss das wirklich vor Ort individuell mit demjenigen, ist es ein Hobbyhalter, ist es ein Berufsschäfer, ist es eine große Agrargenossenschaft, man muss das abstimmen, man muss nach Lösungen suchen. Und wie gesagt, man darf das nicht so als, mein Gott, macht da ein Netz drumherum und stellt da einen Hund dran. Das funktioniert auf keinen Fall. Also das ist schon ein sehr anspruchsvolles Thema und wie gesagt, meiner Meinung nach wird das die Weidetierhaltung verändern. Also man muss sich Strategien ausdenken als Weidetierhalter. Wie kann ich meinen Betrieb rentabel weiterführen und quasi meine Tiere gleichzeitig schützen? Also da wird eine Veränderung in Deutschland oder auch in Europa die nächsten Jahre vollzogen werden müssen, denke ich.
Ja. Ja, auf jeden Fall wird sich da, denke ich, auch einiges ändern. Du hattest jetzt ja gesagt, dass es nicht nur darum geht, die Kosten quasi zu decken, sondern dass man das auch selber umsetzen muss. Ist es dann so in der Praxis, dass man quasi Down bekommt oder bekommt man einfach eine Summe überwiesen und muss dann sehen, wie man das selber bekommt?
Naja, es ist leider so, für einen Außenstehenden, der nicht viel mit der Praxis zu tun hat oder überhaupt nicht mit der Praxis, der sich einfach nur mit dem Thema Wolf beschäftigt oder mit dem Thema Naturschutz oder Umweltschutz und vor allen Dingen ein Großteil der Bevölkerung. Das hört sich schön an, ja, die Schäfer kriegen ja die Herdenschutzmaßnahmen zu 100% gefördert, die kriegen die Hunde bezahlt, die kriegen den Unterhalt der Hunde bezahlt. Mein Gott, was wollen sie denn noch? Aber dieses sieht leider in der Praxis völlig anders aus. Also es werden Richtlinien geschrieben, die einen Haufen Bürokratie nach sich ziehen, wo der Schäfer ja nicht in der Lage ist, das alles so zu machen. Und dann ist es so, wenn ich anfangen will mit Herdenschutz, dann nützt mir diese Richtlinie herzlich wenig, weil ich muss erst mal wissen, was kann ich umsetzen in meinem Betrieb, was funktioniert. Das ist wie mit allem am freien Markt, in den Kaufhäusern und so, wird sonst was angepriesen. Ich muss erstmal wissen, was funktioniert, was ist effektiv, was macht meine Herde wirklich sicher. Also zu sagen, der kriegt jetzt da 5.000 Euro und soll sich da kümmern. Also die Weidetierhalter brauchen da schon Anleitung. Und ich bin wirklich der Meinung, diese Anleitung, das müssen, so praktizieren wir es in Sachsen-Anhalt, von Kollege zu Kollege, wo man sagt, ich fahre da mal hin, ich gucke mir das dort an, wie macht das der Kollege? Und das rate ich auch jeden Weidetierhalter, fahrt dorthin, wo es funktioniert. Von Hören sagen, da ist ein großes, da ist ein Halbwissen drumherum, ja, die machen das, es geht nur, dass man sich da in der Praxis umguckt und was funktioniert. Und wie gesagt, dieser Bürokratismus, der da dranhängt, der steht eigentlich der Förderung im Weg. Ich bin absolut, da sind wahrscheinlich schöne Gedankenzüge dabei mit der Förderung von Herdenschutzmaßnahmen, aber ich bin damit nicht zufrieden. Also das nützt den Leuten ja nicht, wenn sie zu Hause auf dem Hof einen riesen Berg Equipments liegen haben, der vielleicht nicht taucht oder wo sie vielleicht ja nicht wissen, damit umzugehen. Also Netze und ein AED-Zaun und Strom drauf machen, das kann jeder Schäfer. Aber wenn es dann wirklich ernst wird, wenn man denn, wenn die Herde bedroht wird vom Rudel oder von einem Einzelwolf, da ist schon Köpfchen angesagt. Also, und das muss in nächster Zeit abgeändert werden, dass da wirklich Anleitungen stattfinden, sonst funktioniert es nicht. Also es hört sich in den Medien richtig schick an, richtig wunderbar, aber in der Praxis wird es leider oder ganz leider schlecht umgesetzt werden.
Okay. Ja, vielen Dank für den Einblick. Wie du schon gesagt hast, wenn man nicht selber Landwirt ist oder Tierbesitzer, dann versteht man das natürlich auch gar nicht, warum das vielleicht ein Problem ist, wenn man nur das Geld bekommt und gar nicht weiß, was man machen soll. Im Rahmen des EU-Projektes Biolife Carnivores haben wir mit dir zum Beispiel auch deshalb ein Tutorial gemacht, das kann ich hier mal im Hintergrund laufen lassen, wie man tatsächlich so einen Zaun aufbaut, weil das wirklich nicht einfach ist und da ja eine Menge Fachwissen und Erfahrung zugehört, um so einen Zaun tatsächlich dann stabil und richtig aufzubauen. So wie ich das verstanden habe, ist ja auch die Schwierigkeit, den quasi immer sicher zu halten, also das, wie du schon gesagt hast, eine Löcher drin sind. Ne? Also es ist nicht damit getan, ihn einmal aufzustellen, oder?
Nee, also ich bin ein absoluter Verfechter. Also ich mache diesen Wahnsinn noch höher, noch spektakulärer. Bin ich kein Freund da, so diese Geschichte. Ich bin ein Freund des hohen Stroms. Also ich möchte dem Wolf, wenn er zu meiner Herde kommt, ich möchte ihn nicht verklemmen, sondern ich möchte ihm wehtun, dass ich ihn schulen kann, dass ich ihn quasi trainiere. Wenn ich den verkrämme durch irgendwelche Geschichten, zum Beispiel der Herdenschutzhund, der Semmern, ist für mich eine Verkrämung. Der verkrämt den Wolf und hält ihn weg von der Herde. Das ist im Einklang mit dem Zaun, ist das eine gute Geschichte. Wir sprechen in Sachsen-Anhalt von 80% Schutz bietet der Zaun. 15% kann ich nachlegen mit dem Hund als Verkrämung. 5% habe ich Restrisiko. Ich kann es nie ausschließen. Also ich würde niemals sagen, wolfssicherer Zaun. Also es ist ein wolfsabweisender Zaun. Und meine Strategie ist, dass ich dem Wolf wehtun möchte. Er soll rankommen an den Zaun, er soll rankommen an meine Trente, dann tut es ihm weh. Das tut doch nicht bloß, wie soll ich sagen, das kribbelt doch nicht bloß ein bisschen, sondern das tut ihm weh. Und so erziehe ich dem Wolf, dass er sagt, das ist blöde, das tut mir weh, das lasse ich, da gehe ich nicht nochmal hin. Aber wenn ich denn bloß durch Verkrämmungsmaßnahmen auf Abstand halte, lernt er ja seine Lektion nicht. Irgendwann findet er eine andere Herde, wo das nicht so optimal ist und schlägt dann dazu. Und wenn ich ihn aber zeigen kann, diese Zäune ist was ganz Schlimmes für dich, das tut barbarisch weh, habe ich die Chance, dass ich meine Schäfer oder meine Kollegen ringsrum mitschützen kann, weil der Wolf dann wirklich Angst hat vor dem Zaun, nicht vor dem einen, vor der einen Herde, wo er verkrämt wird, sondern vor dem Zaun. Und das sehe ich als Aufgabe. Man muss da so viel wie möglich Leute begeistern, dass eben wirklich nicht 1,20 Meter oder 1,40 Meter hohe Zäune, das ist für mich ist das falsch. Es muss der Grundschutz 90 Zentimeter. Und man sollte lieber Wert legen auf die Bestromung, dass man den Wolf erziehen kann. Also nicht verkrämen, nicht abhalten, sondern wir müssen ihn erziehen. Da geht es nicht und das tut weh.
Ja, danke Sven. Das ist auch nochmal, glaube ich, ganz wichtig, dass der Wolf quasi lernt, dass Zäune an sich einfach nicht überwunden werden können. Ne? Und das ist halt auch mit dem Strom möglich. Aufgrund der Zeit sind wir jetzt auch schon am Ende quasi angekommen. Als letzte Frage, Sven, würde ich dich gerne nochmal bitten, du hast ja schon angedeutet, dass ich in Zukunft viel tun muss beim Herdenschutz, damit das wirklich funktioniert. Und mich würde interessieren, wie deine Einschätzung ist. Meinst du, in ein paar Jahren, ich weiß nicht, in 10 Jahren werden wir quasi friedlich zusammen koexistieren, die Wölfe werden da sein, die Tierhalter werden da sein und der Herdenschutz regelt das? Oder ist deine Prognose, dass was anderes passieren muss, vielleicht sogar der Wolf dann tatsächlich auch geschossen wird? Was denkst du?
Na gut, ich denke, wir müssen uns mit dem Wolf anfreunden als Weidetierhalter. Wir müssen unsere Betriebe, unsere Denkweise umstellen. Moritz hat es vorhin schon gesagt in seiner Einleitung, also bei mir, was wir eben gesehen haben, diesen Film, da sind ortsansässiges Rudel von 8 erwachsenen Tieren. Was nützt es mir, wenn 4 dort weggeschossen werden? Dann sind immer noch 4 da. Also das entbindet mich ja nicht vom Herdenschutz. Für mich macht das keinen Unterschied, ob das 4 sind oder 8 oder 10. Die müssen lernen, das tut weh. Und wir haben in Sachsen-Anhalt hat das sehr gut geklappt mit unserer Interessengemeinschaft. Wir haben ein Arbeitspapier ausgearbeitet, wie die Vorgehensweise ist, welche Zäune dort Anwendung finden. Wir machen Betriebsbesuche, wir machen Schulungen. Und ich kann sagen, die Leute, die bei uns mitmachen in der IG und nach diesem Arbeitspapier arbeiten, sind die Risse, also die Mitglieder sind ja bei uns immer über den Wolfsriss. Genauso wie es bei mir passiert ist. Erst kam der Wolfsriss, dann habe ich mich umgeguckt nach Herdenschutz und so kommen unsere Mitglieder. Und wir haben das, die Risse auf Null gefahren. Also ein IG-Mitglied hat seit, wenn es nach unseren Arbeitsblättern arbeitet, bis jetzt noch keine Risse gehabt. Also ich denke, dass das funktioniert. Ich bin davon überzeugt, wir versuchen es jetzt in andere Bundesländer. Wir haben sehr viel Kontakt mit Schäfern aus anderen Bundesländern, die nach unserem Arbeitspapier arbeiten. Das verschwindet natürlich, wenn andere Schäfer den Übergriffe haben. Aber IG-Mitglieder ab da, wo das Arbeitspapier behandelt wird, ist der Riss auf Null. Und ich muss aber dazu sagen, es gibt auch einige Schäfer, die es ohne Hunde schaffen. Also das ist auch Quatsch zu sagen, Hunde, Hunde, Hunde. Das ist der hoch elektrifizierte Zaun, der wehtut. Und wer es kann, wo es der Betrieb kann, wo es der Betrieb hinkriegt, kann Hunde als i-Tüpfelchen, als Verbesserung einsetzen. Aber wie gesagt, wir haben Mitglieder, wo es nicht jeden mit Hunden aus persönlichen Gründen, weil die Leute das mit Hunden nicht mögen oder wie auch immer, auch, weil sie vielleicht in irgendwelchen Gebieten sind, wo es mit Hunden schlecht ist. Also der Hund ist nicht zwingend das Allheilmittel für Herdenschutz. Also es ist wirklich die Taktik, die Strategie, wie baue ich meine Zäune, wie gehe ich mit meinen Tieren um, wie mache ich meine Weidestrategie in den Betrieb.
Okay, ja, danke Sven. Ich glaube, da hast du auch gerade schon die Fragen im Chat beantwortet, wie das mit den Herdenschutzhunden aussieht. Also deine Prognose sozusagen positiv, der Herdenschutz ist eine sehr gute Möglichkeit, um zusammen mit dem Wolf zu koexistieren. Ja, wir sind jetzt schon am Ende der Veranstaltung angekommen. Danke Sven und Moritz für das spannende Gespräch und die aufschlussreichen Infos. Ich würde jetzt noch anbieten, wer Interesse hat, darf gerne Fragen stellen, entweder direkt, persönlich oder im Chat, dass wir die noch beantworten können.
Leonie, Mira hatte vorhin noch eine Frage. Ich glaube, da ging es um einen Blick in das EU-Ausland.
Ah, okay. Ja, sehr gerne. Danke, Mina, für den Hinweis. Moritz, wie sieht es denn im EU-Ausland aus? Ist das ähnlich wie bei uns in Deutschland oder komplett? Da kommt wahrscheinlich auch aufs Land an, ne?
Aber ja, ich habe versucht, die Frage schon ganz kurz im Chat auch zu beantworten. Tatsächlich, wie du auch sagst, das kommt sehr aufs Land an. Also es gibt Länder, die, wo der Wolf nie komplett ausgerottet war. Das heißt, sind die Menschen in den Ländern gewöhnt daran, dass es den Wolf in ihrer Nachbarschaft gibt und nicht nur den Wolf, sondern auch zum Teil ja den Luchs und den Bär. Ich war zum Beispiel selber auch in Slowenien jetzt schon ein paar Mal. Da gibt es ja alle drei. Und man hat so das Gefühl, das kann funktionieren, ja. Also wenn in der, sag ich mal, in der kulturellen Identität so auch die Tiere eine gewisse Rolle spielen, dann lernen die Menschen, damit umzugehen. Aber natürlich gibt es auch Konflikte, ja, machen wir uns nichts vor. Und es gibt auch Länder, da sind die Konflikte zum Teil krass. Also zum Beispiel Frankreich, da werden wirklich viele, viele Schafe jedes Jahr durch Wölfe getötet. Da muss man sich die Situation aber ganz genau angucken. Also das ist, da leben die Schafe viel großflächiger, zum Teil tagelang ohne Bewirtung oder ohne Kontrolle durch den Tierhalter, auch ohne Zäune. Das ist also schwierig. Und in Schweden ist ein Konflikt, dass jedes Jahr auch Jagdhunde durch Wölfe getötet werden. Genau, also ich glaube, es gibt Länder, wo eben der Wolf nie ausgestorben war. Da sehen wir, das kann funktionieren und da gibt es gute Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich auch Konflikte, aber es gibt auch Lösungen für die Konflikte.
Okay. Ja, vielen Dank für den kurzen Abriss dazu. Wenn ansonsten keine Fragen mehr sind oder später aufkommen, gerne an leonie.weltgen@wwf.de schicken. Ansonsten werde ich hier auch noch an alle Teilnehmer ein Informationspaket per E-Mail senden, denn wir haben im EU-Projekt Your Large Carnivores diverse Dinge bearbeitet oder herausgebracht, die dabei helfen, den Herdenschutz zu verstehen und umzusetzen, zum Beispiel Broschüren, Grafik oder auch Tutorials, wie wir das gerade schon kurz angerissen haben. Da kann man sich auf jeden Fall gut informieren. Ansonsten findet diese Veranstaltung ab jetzt jeden Freitag, jeden ersten Freitag im Monat statt, also im Oktober auch wieder. Das Thema steht noch nicht fest, das werde ich dann auch nochmal hier in die Runde rechtzeitig schreiben und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind. Gerne auch mit Fragen, wir versuchen unser Bestes, das zu beantworten. Gut, dann würde ich das jetzt hier abschließen. Einen schönen Start in den Tag und schon mal ein schönes Wochenende und dann hoffentlich bis im Oktober. Tschüss!